Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der Predigtabschnitt für diesen Feiertag steht bei Matthäus im 10. Kapitel. Im Kapitel geht es darum, dass Jesus die 12 Jünger beruft und er sendet sie aus und dann gibt er ihnen einiges mit auf den Weg. Und es ist ganz interessant, wir lesen heute den Abschnitt 26 bis 33. Und dann kommen wir am Sonntag direkt in der Fortsetzung weiter, ab dem Vers 34. Also, der Predigttext für heute, Matthäus 10, Verse 26 bis 33, ich lese. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht 2 Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Soweit die Worte der Schrift, der Herr segne unsere Reden und Hören. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Könnte in unserer Zeit geschrieben worden sein, wo im Internet jeder mitkriegt, was die anderen so treiben. Es ist nichts verborgen, was nicht ans Licht kommen wird. Das hat Jesus natürlich im Blick auf das Evangelium gesagt, auf die Botschaft, die er ihnen im Privaten gesagt hat. Und ihr Auftrag war es, in die Welt zu bringen. Nicht der Auftrag, es war auch ihr Schicksal. Es hat sich so ergeben. Die Christen sind geflohen nach Jerusalem und bis nach Antiochien in Syrien, um das Evangelium weiterzusagen, nicht weil sie den Auftrag hatten, sondern weil sie Angst hatten vor der Verfolgung. In Jerusalem ging es nämlich los, dass die ersten Christen verfolgt worden sind. Im 16. Jahrhundert, Reformationszeit vor 500 Jahren, wir denken zurück, da hat es viel Öffentlichkeit gegeben. Für die Publizisten, für die Zeitungsleute ist das 16. Jahrhundert eigentlich die Geburtsstunde. Der Buchdruck wurde erfunden. Die Massenmedien, die haben in dieser Zeit ihre Wurzeln. Als es möglich war, dann von einer Druckvorlage, dann eben 1000, 4000, so hoch waren die Auflagen noch nicht, vielleicht 10.000 Auflagen zu machen. Flugblätter gab es damals, Liedblätter oft. Das Lied, das wir gerade gesungen haben, und heute viele Christen meint, die ganzen 10 Strophen durch, erklären das Evangelium. Und das wurde vorgelesen in Bildungshäusern, dort, wo einer lesen konnte, in den Städten. Dann vielleicht im Pfarrhaus, bei den Bauern, da gab es noch nicht so viele, die lesen konnten. Aber das war den Reformatoren umso wichtiger, dass jedes Kind lesen lernen kann, damit es eben auch die Bibel und das Wort hören kann, damit diese Öffentlichkeit wirken konnte. Und diese Flugblätter, die hat man herumgereicht und jeder wollte es wissen, jeder wollte es lesen. Und wir bewundern nach wie vor den Mut dieser Reformatoren, die sich hingestellt haben mit diesem Pathos. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. So soll es der Luther gesagt haben, weil er wirklich nicht anders konnte. Weil sein Gewissen war gefangen in Gottes Wort. Er hat Gottes Wort verstanden und er hat gesagt, ich kann doch nicht lügen, bloß weil ihr das von mir erwartet. Diesen Mut, den möchte ich auch haben. Es war eine PR-Schlacht. Und es war Mut zur Öffentlichkeit damals und auch Lust an der Öffentlichkeit. Das merkt man schon, wenn man diese Karikaturen sieht, die damals in den Drucken gezeichnet worden sind oder die markigen Worte, die ein Reformator gefunden hat. Heute sind wir da vorsichtiger geworden. Wir sagen, der Glaube ist doch Privatsache. Das soll man nicht so in die Öffentlichkeit tragen. Wir wollen den anderen doch nichts ausdrängen. Wenn in der Schule gebetet wird, dann machen sich vielleicht manche Eltern darüber lustig, was denn das soll. Wir haben kürzlich im WWG, in der Fachkonferenz Religion, darüber geredet, dass es für die Schüler immer schwieriger wird, sich im Pausenbibelkreis zu treffen, weil sie nach der Pause dumm angeredet werden von ihren Mitschülern. Wir haben heute das Gefühl, Glaube sollte doch Privatsache sein und wir wollen niemandem damit zu nahe treten. Erinnern Sie sich an die Diskussion um das Stadtschloss in Berlin, das wieder aufgebaut wird und oben auf der Kuppel stand einmal das Kreuz drauf. Und jetzt wird lang und breit hin und her diskutiert und keiner wagt es dazu, eine Meinung zu haben, ob das Kreuz von hin soll oder nicht. Das ist vermutlich keinem aufgefallen, nur manchen, die genau hinschauen. Es gab so eine Spaghetti-Packung. Ich glaube, es waren Nudelgerichte, die da drin waren. Und da waren außen schöne Bilder von Mittelmeerinseln drauf, Santorin oder so. Und eben diese weißen Farben, wie man sich eben Mittelmeerinseln vorstellt. Und da war auch eine Kirche drauf und auf der Kirche natürlich das Kreuz oben drauf. Die Firma hat das wegretuschiert, damit auch Muslime diese Packung Nudeln kaufen. So geht es uns heute. Real Madrid hat das Kreuz im Wappen oben drin und das Kreuz wurde über die Jahre immer kleiner, weil sie einen Sponsor aus Saudi-Arabien haben und heute ist es nicht mehr drauf, das Kreuz auf der Krone von Real Madrid. Vielleicht noch ein Beispiel, ich denke am Reformationsfest, da darf man auch etwas Kritisches über seinen Bischof sagen, das gehört ja auch zu unserem protestantischen Patmos dazu. Ungefähr ein Jahr ist es jetzt her, da hat unser Bischof zusammen mit Kardinal Reinhard Marx für mich einen echten Fauxpas begangen. Viele Pfarrer haben sich darüber aufgeregt. Da waren sie auf dem Tempelberg in Jerusalem und der Imam hat sie gebeten, doch das Kreuz wegzustecken, weil das könnte ein Affront bilden. Also sind also diese beiden führenden Männer der deutschen Christenheit auf dem Tempelberg in Jerusalem befreit von einem christlichen Symbol gewesen. Dort, wo unser Herr das Kreuz getragen hat, genau da. Ich schäme mich. Und vielleicht... Ich vermute, wenn man darüber nachdenkt, würde man anders handeln. Das war eine spontane Reaktion dieser beiden, hoffe ich zumindest. Und dann ist es natürlich wieder schön, dass man Rücksicht nimmt, spontan erstmal auf Andersdenkende. Aber das ist unsere Zeit, Sie merken das, wenn es sogar dem Bischof so geht. Wie schwer es da ist, zum Kreuz zu stehen, so wie es hier die Erbauer dieser Kirche uns vor Augen gebaut haben, dass wir daran denken, das Kreuz, darum geht es doch. Jesus ist am Kreuz gestorben und er hat gesagt, nehmt das Kreuz auf euch. Und ihr sollt mich nicht verleugnen vor den Menschen. Warum macht ihr das eigentlich dauernd? Das Kreuz, das ist doch das Zeichen der Hoffnung. Er hat den Tod besiegt. Als er am Kreuz gestorben ist, hat er den Tod besiegt, für uns gestorben. Das ist das Zeichen. Warum fällt es uns schwer, uns dazu zu bekennen? Jesus rettet vor dem Tod. Er rettet von der Hoffnungslosigkeit. Er rettet vom Götzendienst unserer Zeit zur Freiheit der Kinder Gottes. Wir brauchen nicht mehr alles mitzumachen, weil wir an ihn glauben, an unseren Herrn und Heiler. Liebe Gemeinde, Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen. Ihr seid viel mehr wert als viele Sperlinge. Es ist eigenartig, dieses Wort hat Generationen von Christen Mut gegeben und uns, die das bekennen, eigentlich zu wenig kosten würde. Uns fehlt manchmal der Mut, uns zu unserem Glauben zu bekennen als Christen. Schau mir die Flüchtlinge aus dem Iran an, die Heimat Haus und Hof verlassen, weil sie Christen sein wollen. Auch solche Flüchtlinge gibt es, die kommen zu uns und die wissen, dass es sich nicht gut macht, von einer Bekehrung zu erzählen. Wenn man einen Asylantrag stellt, ist es meistens besser, politische Verfolgung nachweisen zu können. Und trotzdem bekennen sie sich dazu. Uns kostet es wenig, vielleicht fällt es uns deswegen auch manchmal so schwer, weil uns gar nicht bewusst ist, wie wertvoll das Evangelium ist, weil es uns wegflutscht zwischen all dem Alltag und all dem, uns geht es doch gut und wir sind ja alle friedlich miteinander. Wissen Sie, liebe Gemeinde, ich glaube, hinter der Feigheit, wenn man sagen möchte, das Kreuz zu zeigen, zu tragen, dazu zu stehen, davon zu reden, steckt auch eine gewisse Furcht. Es ist nicht die Angst davor, verfolgt zu werden. Es ist die Angst davor, belächelt zu werden. Es ist die Angst davor, dass die Leute uns anschauen und sagen, na, der hat es vielleicht nötig, ich bin halt nicht so religiös, aber der braucht es vielleicht. Oder es ist die Angst davor, dass wir angegriffen werden, weil wir mit unserem Bekenntnis diese multikulti-plurale Gesellschaft stören. Liebe Gemeinde, ist das nicht so? Ein bisschen ist doch die Erwartung, die an uns herangetragen wird. Wir müssten alle gleich sein, alle das gut finden, was die anderen denken. Nur dann wären wir doch so richtig tolerant, wenn wir nicht widersprechen und kritisieren würden, was andere denken. Ich glaube, das ist schon so. Bekennen, das stört das Multikulti-Feeling in unserer Gesellschaft. Und es wäre manchen recht, wenn wir alles in einem Einheitsbrei hätten. Aber das wäre eigentlich der Turmbau zu Babel, wenn wieder alles gleich wäre und alles einheitlich. Ich glaube, es ist besser, wenn wir von den Reformatoren lernen, wieder hinzugehen, zu lernen, zu hören, die Sprachen zu lernen. Das war den Reformatoren wichtig. Und dem Volk aufs Maul zu schauen, deswegen geht es heute um die Mundart, genau zu schauen, zu fragen und gleichzeitig an dem Evangelium festzuhalten und auch da ganz tief und genau einzusteigen, nachzulesen in den Urtexten, in den Übersetzungen, die uns greifbar sind, damit wir das wirklich verstehen, selber lesen macht fromm, liebe Gemeinde, und nicht nur nachplappern, was andere sagen. Wir müssen selbst Gottes Wort finden, dahin zurück. Liebe Gemeinde, ich habe von der Furcht geredet. Ich glaube, wir haben manchmal Furcht davor, dass andere uns belächeln. Und es ist eigentlich immer die Furcht, die uns dazu bringt, dass wir nicht gut miteinander umgehen. Wenn es um Fremdenfeindlichkeit geht, dann ist der Grund dafür Menschenfurcht. Wir fürchten uns vor dem anderen. Aber genauso ist die Furcht der Grund dafür, dass wir unfähig werden, unseren Glauben zu bekennen und zu erklären. Wir haben uns in diesen letzten Wochen immer wieder gefragt, was ist eigentlich gemeint mit dieser Liedzeile? Vielleicht haben Sie es auf dem Liedblatt gelesen, du machst mich frei von kranker Religion. Wie ich das Liedblatt in meiner Schulklasse ausgeteilt habe, in der Remi-Stunde, das sagt natürlich gleich ein Zweitklässler, wie ich wusste, jetzt haben Sie es gesagt, Remi ist doch krank. Und ich habe dann wirklich nachgedacht und angefangen nachzudenken, was ist eigentlich kranke Religion? Aus Funk und Fernsehen kennen wir viele Beispiele von religiösen, motivierten Terrorismus oder von Religion, die zwingt, genau darum geht es ja in der Reformation, dass Religion frei machen soll und nicht mehr zwingen. Was ist eigentlich die Krankheit unserer Religion? Ich denke, die Krankheit unserer Religion ist, dass wir vergessen, was wir glauben. Dass die Religion in unserer Gesellschaft nur noch ein Sahnehäubchen Besinnlichkeit geworden ist, zweimal im Jahr. Oder vielleicht eine Bildungsanstalt, wo wir unsere Jugend hinschicken, damit sie anständige Leute werden, zu Moralin sauer, wie das ist, wollen sie dann natürlich nicht mehr hin, wenn sie erst konfirmiert sind. Was ist das? Kranke Religion, vielleicht auch streng konservative Heimatpflege. Die Karikatur haben wir ja bei den Pegida-Märschen in Dresden vorgeführt bekommen, wo Leute sich auf das christliche Abendland berufen und nicht einmal die christlichen Traditionen kennen. Dagegen hält Jesus, schaut euch die Vögel an. Ihr seid viel mehr wert als viele Sperlinge und doch seid ihr in Gottes Hand. Und darum seid ihr frei, in seiner Hand. Ihr braucht keine Angst zu haben. Dort kannst du tanzen wie ein Kind. Dort kannst du deine Fehler einsehen, du selbst sein, mit deinen Gaben und Schwächen. Du brauchst keine Angst haben. Du kannst deine Fehler sogar bekennen und sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. In seiner Hand, da kannst du frei sein, zu tun, was dein Herz dir sagt. Der Kirchenvater Augustin, der hat es mal auf den Punkt gebracht, hat gesagt, Liebe, und was du dann willst, das tu in Freiheit. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Jesus sagt am Schluss nochmal ganz deutlich, wer mich nun bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Jesus nimmt noch einmal diese Furcht auf, die Furcht vor den Menschen allzu klarstellen und zu beziehen. Und er sagt, diese Furcht ist doch unnötig. Und wir fragen uns heute, vielleicht ist diese Furcht unnötig, aber sie ist trotzdem vielleicht rücksichtsvoll. Wir denken oft, wir müssen Rücksicht nehmen auf unsere Mitmenschen und sie nicht allzu sehr überfallen mit unserem Bekennermut oder dann heißt es vielleicht Bekennerwahn, weil da jemand herumläuft, dem es nicht, der nicht damit leben kann, dass andere nicht wissen, was er glaubt und so weiter. Und das belächeln wir. Wenn wir in den Dialog schauen zwischen den Religionen, dort wo er wirklich stattfindet, christlich-islamischer Dialog, christlich-jüdischer Dialog, wir führen das im Mund, dieses Wort, immer wieder, zumindest in der theologischen Wissenschaft wird davon geredet, aber wo findet es wirklich statt? Also Dialog, das heißt doch, hier sind Christen, die reden mit Muslimen. Da ist die Beobachtung, dass nur ein Gesprächspartner ist, wer auch weiß, über was er redet. Wer alles in einen Einheitsbrei stopft und sagt, Christen und Muslime, Christen und Juden, Christen und Hindus, wir glauben doch sowieso alle an dasselbe. Der ist in so einem Dialog überhaupt zu nichts zu gebrauchen, weil er nichts zu sagen hat. Wenn ich nicht von meinem Glauben, von meiner Frömmigkeit, von meiner Überzeugung her komme und diese wirklich verstanden habe, diese auch wirklich lebe, dann habe ich einem Andersgläubigen auch nichts zu sagen. Natürlich ist es dann spannend, im Dialog Gemeinsames zu finden, aber auch Trennendes. Beides ist ja die Wirklichkeit. Natürlich glauben wir an einen Gott, das denke ich auch, ist doch Quatsch, soll es da zwei Götter geben. Aber wir sagen doch höchst unterschiedliche Dinge über diesen Gott. Jesus Christus ist am Kreuz für mich gestorben, nicht irgendein anderer, wie es im Koran steht. Und das glaube ich, das ist mein Glaube, mein Leben, meine Hoffnung. Und das will ich bekennen, liebe Gemeinde. Und ich glaube, die Muslime, die zu uns ins Land kommen und auf der Flucht sind, auch vor ihrer eigenen Tradition, die brauchen noch Christen, die ihren Glauben erklären können. Und ich glaube, dass die Leute in unserer Gesellschaft, die nach Orientierung suchen, jetzt 500 Jahre nach der Reformation, merken, wie leer das Leben wird, wenn man keine Weltanschauung mehr hat, sondern alles gleich und alles egal ist. Die brauchen noch Christen, die ihren Glauben kennen, verstehen und ihn leben. Liebe Gemeinde, können wir das? Ich glaube, es ist eine Kunst. Und ich glaube, auch hier macht Übung den Meister. Ich glaube, es ist gut, wenn wir das immer wieder tun, wenn wir auf Gottes Wort hören, wenn wir tun, was wir dort lesen und wenn wir davon reden. Das gehört zusammen. Das ist der Auftrag für uns Christen. Wenn wir uns vergewissern immer wieder, was unser Glaube ist, und dabei auch unsere Sprache einüben und Wörter finden für das, was wir glauben. Das müssen wir miteinander machen. Wenn wir so unter Freunden über den Glauben reden, wie sollen wir es dann jemand anders erklären? Dazu brauchen wir Offenheit und dazu Mut. Denn es ist nicht so einfach, dann plötzlich über so etwas Persönliches zu reden, über seinen Glauben. Dazu braucht es Mut, um die Furcht zu überwinden. Liebe Gemeinde, ich möchte schließen mit dem Lied Sonne der Gerechtigkeit. Sie haben schon gemerkt, wir haben lauter Lieder rausgesucht, die nicht von Luther sind, weil es ja um die Tradition geht. Es geht um das Verbinden über die Jahrhunderte. Sonne der Gerechtigkeit, geh auf zu dieser Zeit, weil wir das heute brauchen. Dass das Evangelium, um das es geht, im evangelischen Glauben und im katholischen Glauben und im freikirchlichen Glauben, wir Christen sind alle evangelisch, dass das Evangelium leuchtet, dass wir sehen und dass wir in seinem Licht leben, reden, handeln, hören, tun, gehorsam Jesus Christus nachfolgen. Dazu segne Gott diese Gemeinde und die Christenheit auf Erden. Amen.